Dialyse. Worauf kommt es beim Shunt an?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Nierenversagen ist eine ernste Erkrankung. Die Dialyse wird zum ständigen Begleiter. Warum die Dialyse die Lebensqualität deutlich steigert, erklärt Dr. Isabel Jester. Sie ist Chefärztin der Shunt-Chirurgie, die Teil des Shunt-Zentrums der Asklepios Klinik Barmbek ist. In welcher Situation sind die Patienten, die zu Ihnen kommen?
Ja, die meisten Patienten sind in einer Situation, in der eine langjährige Erkrankung der Niere dahin führt, dass die Dialyse dann doch in die Nähe rutscht und sie sich darauf vorbereiten, dass sie eine Dialysebehandlung benötigen werden. Und zu der Dialysebehandlung gehört dann eben auch die Frage, über welchen Zugang kann diese Dialyse stattfinden.
Ja, diese Dialyse, weil die ja eigentlich schon auf eine Spenderniere warten?
Ja, also Patienten werden erst für eine Spenderniere gelistet, wenn sie mit der Dialyse angefangen haben. Ja. Also das ist ein Prozess, der dann relativ lange Jahre dauert, der viele, viele Voruntersuchungen auch erforderlich macht. Also das heißt, die meisten Patienten beginnen tatsächlich mit der Dialyse und bekommen dann im Laufe der Jahre eine Spenderniere, wenn es denn eine Niere ist von einem ihnen unbekannten Menschen. Manche Menschen haben das Glück, dass sie tatsächlich jemanden haben, der für sie spendet. Dann kann es auch mal schneller gehen. Denn auf eine Spenderniere wartet man in der Regel jetzt tatsächlich in Deutschland um die 10 Jahre.
Und diese Dialyse, was ist das Prinzip?
Ja, Dialyse bedeutet ja im Prinzip, dass die Nierenfunktion oder ein Großteil der Nierenfunktion ersetzt werden muss. Die Niere hat ja ganz, ganz viele Funktionen im Körper. Ich finde sie ja so interessant, dass sie fast noch geheimnisvoller und vielseitiger als das, was das Gehirn irgendwie macht. Aber das, was die Niere vor allen Dingen macht, ist die Wasserausscheidung. Also das Wasser, was wir zu uns nehmen, muss ja irgendwie auch wieder raus. Das macht die Niere, aber sie entgiftet ja unseren Körper zum Großteil auch. Also Stoffe, die beim Stoffwechsel allgemein, bei Bewegungen, aber eben anfallen, die müssen irgendwie raus. Das macht zum einen die Leber, das macht aber vor allen Dingen eben auch die Niere. Und die muss der Körper dann loswerden, wenn die Niere es nicht mehr kann. Und das macht die Dialyse, also Wasserentzug und Entgiftung im Prinzip des Körpers. Sie macht auch noch ganz viele Hormone zur Blutbildung, für den Knochenstoffwechsel und so weiter. Also deswegen meine ich, sie ist sehr vielseitig aufgestellt. Aber das, was wir an der Dialyse quasi ersetzen, ist eben das Wasser raus und Giftstoffe raus.
Ja, und das geht ja einmal über eine Maschine.
Ja, also das Prinzip der Dialyse ist dann im Prinzip, dass man eine Membran hat und dass zwei Flüssigkeiten entlang dieser Membran laufen. Das eine ist eben das Dialysat, also die Flüssigkeit, die im Prinzip Wasser und Giftstoffe mitnehmen soll. Und das andere ist das Blut, was diese Giftstoffe abgibt. Und diese Membran ist eben so konzipiert, dass sie nur diese Dinge durchlässt. Mhm. Der Rest bleibt quasi im Blut, aber die Giftstoffe wandern in dieses Dialysat, in diese Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit wird eben auch entlang eines sogenannten osmotischen Drucks dann quasi in dieses Dialysat gefiltert.
Ja, und das ist ja eine sehr, also wenn es über eine Maschine läuft, dann ist es eine sehr aufwendige Sache. Ne? Also diese Hämodialyse, lange und häufig, oder? Für den Patienten?
Ja, also man kann zum einen unterscheiden, diese Membran kann, wie Sie das gerade angesprochen haben, in einer Maschine sein. Dann ist es eben eine sogenannte Dialysemaschine. Ja. Dann muss das Blut aus dem Körper raus in die Maschine, dort quasi gewaschen werden und dann in den Körper zurück. Ja. Und das ist ein Prozess, der ja eigentlich eine Funktion ersetzen soll, die 24/7 stattfindet.
Und nämlich eigentlich ist.
Und lebensnotwendig ist.
Ja.
Und das wird eben in üblicherweise 3 Dialysebehandlungen in der Woche, meistens in einem Dialysezentrum, dann durchgeführt. Es gibt aber auch einige wenige Patienten, die das sogar auch zu Hause selber durchführen.
Jetzt mit der Maschine oder
mit der
durch
Maschine.
Mit der Maschine. Genau. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten als über eine Maschine,
genau.
Oder?
Also man kann auch das Bauchfell als diese beschriebene Membran selber nutzen. Sowas nennt sich dann Bauchfelldialyse. Das bedeutet, dass dieses Dialysat, was also die Giftstoffe mitnehmen soll aus dem Blut, quasi das Bauchfell selber ist und man über einen Katheter, der zuvor implantiert werden muss, dass diese Flüssigkeit, das Dialysat, in den Körper quasi einlaufen lässt, dann über das Bauchfell als Membran die Giftstoffe aufnimmt und dann sozusagen wieder in einen anderen Beutel eben abläuft.
Und was macht man da währenddessen selbst?
Also man muss man als liegt. Patient, man kann sitzen, man kann, also es gibt unterschiedliche Verfahren. Es gibt Verfahren, die kontinuierlich laufen, da muss man tatsächlich liegen. Es gibt aber auch Verfahren, wo man intermittierend, also quasi zwischenzeitlich auch im Intervall die Behandlung durchführen kann. Das heißt, morgens wird das eingelaufen, dann kann man damit zur Arbeit gehen und kann dann innerhalb von weniger Stunden quasi das wieder ablassen.
Ist das nicht viel besser als eine Maschine?
Ja, es ist besser als eine Maschine im Prinzip, weil es natürlich nicht eine so große Verschiebung des Blutes in die Maschine bedeutet und damit natürlich auch sehr kreislaufwirksam ist. Das ist viel, viel schonender, weil im Prinzip das Blut ja gar nicht berührt wird. Das bleibt ja in den Gefäßen sozusagen des Körpers. Es ist aber leider eben nicht für alle Patienten geeignet. Das ist für Patienten nicht geeignet, die selber das Verfahren nicht durchführen können. Aber es ist eben auch nicht für Patienten geeignet, die zum Beispiel gar keine Restausscheidung mehr haben oder ihre Trinkmengeneinfuhr nicht unter Kontrolle haben.
Wahrscheinlich ist es auch beliebig anfällig gegen Keime und was das Leben sonst noch so bietet.
Oder? Naja, dadurch, dass es natürlich ein System ist, was das Außen mit dem Innen verbindet, haben Sie recht, ist es natürlich immer auch ein bisschen die Gefahr, dass Keime von außen in den Bauchraum gelangen. Dann kann es eine Bauchfellentzündung geben, die man vielleicht antibiotisch behandeln kann, aber die meistens dazu führen, dass irgendwann das Verfahren sich dann eben auch erschöpft.
Ja, das heißt also eigentlich eine sehr praktische Sache, aber doch sehr risikobehaftet für den Patienten, diese Bauchfelddialyse.
Ja, also im Prinzip ist das so, der Patient kann das schon ganz gut kontrollieren und die Bauchfellentzündung ist eine Entzündung, die im abgeschlossenen Raum ist. Die führt natürlich unbehandelt durchaus zu Komplikationen. Wenn die aber früh erkannt wird, ist es eben antibiotisch gut in den Griff zu bekommen. Beziehungsweise wenn der Katheter dann irgendwann entfernt ist, kann man das wirklich sehr gut behandeln. Ja. Also es ist nicht dauerhaft und ständig eine Lebensbedrohung für den Patienten.
Ja, es gibt ja noch eine andere Art des Zugangs für die Dialyse. Da läuft ja, glaube ich, irgendwie übers Herz, oder? Über so einen Zugang hier unter dem Schlüsselbein?
Also wir haben jetzt quasi gerade über die Möglichkeit der Bauchfelddialyse gesprochen. Es gibt eben diese Möglichkeit der sogenannten Hämodialyse, wo diese Membran in der Maschine ist. Und da gibt es zwei Formen von Zugängen. Das eine ist über einen Shunt. Das ist ja das, was wir vor allen Dingen machen. Aber im Akutfall kann man auch diese Dialyse über einen Katheter machen. Das ist ein Katheter, genau. Der wird über die Halsvene hier, meistens rechts, eingebracht und dann liegt dann quasi mit seiner Spitze mitten im Eingangsbereich des Herzens. Da ist so eine kleine Höhle und da baumelt der Katheter quasi so drin in dieser Höhle und wird dann hier vom Hals aus unter der Haut getunnelt, kommt hier unterhalb des Schlüsselbeins dann raus und hat dann quasi so zwei Anschlüsse. Über den einen Anschluss kann das Blut dann in die Maschine laufen, wird dort gewaschen und über den anderen Anschluss geht es quasi in den Körper zurück. Mhm. Aber auch da ist es so, es ist eben immer eine Verbindung zwischen außen und innen, ähnlich wie bei dem Bauchfellkatheter und stellt damit tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen höheres Risiko dar, denn wenn die Bakterien über den Katheter mal in den Körper gelangen, sind sie ja mitten im Herzen, mitten im Zentrum. Die Bakterien können dann von da aus quasi direkt in den ganzen Körper verteilt werden und dann eben tatsächlich eine Blutvergiftung machen des ganzen Körpers. Also das ist, wenn es sich entzündet, sicherlich noch mal dramatischer als die Infektion über den Bauchfelldialysekatheter.
Ja, Sie sagten ja auch gerade, das ist eigentlich das Mittel, wenn man schnell anfangen will mit der Dialyse oder schnell anfangen muss. Und es ist vielleicht für viele Patienten etwas Vorübergehendes zu einer anderen Art Dauerzustand oder Langzeitzustand. Und das ist der Shunt. Ja. Allein das Wort Shunt ist ja schon ein ganz spezielles S-H-U-N-T. Mhm. Lernt man ja auch nicht in jedem Englischunterricht. Mhm. Also worum dreht es sich da beim Shunt?
Ja, also wenn es bei Patienten, die bei denen die Nierenerkrankung eben länger schon bekannt ist, das war ja quasi unsere Eingangssituation, und man langsam merkt, okay, die Werte verschlechtern sich immer, es geht meistens nicht so bergab, sondern immer wellenförmig, also selbst wenn es schlechter geworden ist, wird es oft wieder besser, aber der Nephrologe, der Nierenarzt muss quasi so die Gesamtlinie gut erkennen und sagen, okay, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kann es sein, dass mein Patient tatsächlich eben dialysepflichtig wird, also dass die eigene Nierenfunktion nicht mehr ausreicht. Und dann ist es eigentlich an der Zeit, dass der Idealzustand, dass er dann schon die Patienten zu uns in die Shunt-Chirurgie schickt, damit wir einen solchen Zugang vorbereiten, der dann letzten Endes diesen sogenannten Vorhofkatheter, den getunnelten Katheter, vermeiden kann. Das versuchen wir nämlich eigentlich immer. Und dann sind wir eben in der Lage, diesen Shunt zu kreieren. Und der Shunt hat dann noch Zeit, sich zu entwickeln. Shunt bedeutet in diesem Fall, dass wir eine Verbindung herstellen zwischen einer Vene und einer Arterie. Also wir brauchen ein...
Das könnt ihr uns dann zeigen.
Ja, das werden wir zeigen.
An diesem Modell. Genau.
Ja. Genau. Und zwar idealerweise wird das am Unterarm durchgeführt, meistens am linken Arm, weil wir es meistens mit Rechtshändern zu tun haben. Wir versuchen den Shunt immer auf der Gegenseite zu machen, da während der Dialysebehandlung, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, der Arm dann still liegen muss, deswegen links, deswegen ist das Modell auch links.
Ah, okay.
Da wird dann eine Vene, also ein Gefäß, was das Blut von der Hand eigentlich zum Herzen bringt, nach unten hin quasi durchtrennt, ein bisschen freigemacht, also mobilisiert. Und dann wird die Arterie freigelegt, die hier noch tiefer liegt, wird ausgeklemmt, wird längs eingeschnitten und dann wird die Vene mit einem ganz, ganz, ganz dünnen Faden auf die Arterie genäht. Und man muss sich vorstellen, die Vene ist ungefähr 3 mm, die Arterie ist ungefähr 2 mm in gutem Zustand. Ja, also dann haben wir eine gute Ausgangsbedingung und dann haben wir einen Faden, der ist so dick wie ein Kopfhaar und dann müssen wir hier mit so einer Lupenbrille diese Verbindung per Hand quasi feststellen.
Mit dieser Lupenbrille, die da...
Das sieht dann
genau immer okay
sehr professionell aus, ja, genau.
Ist es denn etwas, wenn Sie das machen, habe ich danach irgendwas auf dem Arm oder ist das alles unter Putz, sage ich jetzt mal?
Also sehe genau, ich danach also was? Das ist ja letzten Endes das, was Shunt heißt. Also das ist eine Verbindung zwischen dem venösen System und dem arteriellen System, was es sonst im Körper gar nicht gibt.
Wozu?
Wir brauchen für die Dialysebehandlung relativ viel Blut, was gut erreichbar ist.
Ja.
Und also Sie müssen sich vorstellen, dass während einer Behandlung Ihr ganzes Blut, was in Ihrem Körper ist, was so 7 bis 8 Liter sind, bis zu 10-mal gewaschen werden. Also bei den meisten werden ungefähr 80 Liter Blut pro Dialysebehandlung gewaschen. Mhm. Und dazu brauchen wir also einen Zugang, durch den also mindestens 500 Milliliter Blut pro Minute laufen, damit man diese 80 Liter überhaupt erreichen kann.
Mhm.
Ja, also die Maschine ist dann meistens auf ungefähr 300 Milliliter eingestellt. Mhm. Aber der Shunt muss letzten Endes, oder dieses ganze System, muss mehr Blut transportieren, weil man sonst bei jedem Saugen den Shunt natürlich leer saugen würde. Das heißt, das ist ein System, durch das sehr viel Blut fließt.
Ja.
Und das entsteht dadurch, dass Sie eben diese beiden Systeme, Vene und Arterie, miteinander verbinden. Also die Arterie bringt quasi das Blut, ich sage immer so ein bisschen wie der Wasserhahn.
Ja.
Und die Vene wird da wie ein Gartenschlauch angeschlossen, ist das Gefäß, was man, sag ich mal, auch ein Stück weit verbrauchen kann, was jetzt keine weitere Funktion noch für die Hand hat. Venen gibt es am Arm wahnsinnig viele. Der Ablauf des Blutes erfolgt dann über andere Venen.
Mhm.
Und diese Vene führt dann eben relativ viel Blut und liegt idealerweise so oberflächlich unter der Haut, dass sie gut zu tasten ist oder sonst auch mit dem Ultraschallgerät darstellbar ist und dann mit 2 Nadeln für die Dialysebehandlung punktiert wird.
Mhm.
Über die erste Nadel läuft das Blut dann in die Maschine, wird gewaschen und über die zweite Nadel quasi kontinuierlich in die Vene und in das gesamte System zurück.
Mhm. Aber das hört sich für mich jetzt so an, als würde das Blut quasi dann bis zu dem Shunt laufen und dann macht es aber schon wieder kehrt. Was wird denn da aus meiner Hand?
Ja, also erfreulicherweise hat die Evolution uns so ausgestattet, dass wir ab der Ellenbeuge teilt sich quasi die gesamte Armarterie in 2 Arterien. Die eine ist hier jetzt nicht dargestellt, läuft hier. Die andere läuft hier vorne. Und beide sind in einem Kreis sozusagen miteinander verbunden und teilen sich die Handdurchblutung.
Okay.
Und bevor wir sowas machen, testen wir das natürlich bei der Untersuchung in der Sprechstunde. Ja. Gucken, welche Arterie wie die Hand versorgt und schließen die Arterie nur dann an, wenn sie nicht der Alleinversorger der Hand ist. Dann hat man ein hohes Risiko tatsächlich für eine Handdurchblutungsstörung.
Ja.
Dann würde man den Shunt, also das ist quasi eigentlich der Shunt, zum Beispiel weiter oben anlegen, wo sich dann der Perfusionsdruck, also der Druck, mit dem die Hand durchblutet wird, dann einfach nochmal steigern lässt.
Ja, ich habe ja nun lange mit der Nierenwäsche zu tun, also mit der Dialyse.
Mhm.
Ist das eine Operation und das war's dann mit uns beiden oder sehen wir uns öfter?
Ja, wie man es will, also ob jetzt leider oder nicht leider. Also tatsächlich ist die Realität so, dass das ja lebendiges Material ist.
Ja.
Und das ist auch gut so, weil dadurch ist es eben auch gar nicht infektionsanfällig und kann auch nur, weil es lebendiges Material ist, sich erstmal zu einem Shunt entwickeln. Das heißt, dass sowohl die zuführende Arterie als auch die Vene selber, ich habe ja gerade schon gesagt, die Arterie hat bestenfalls 2 mm und die Vene 3, die muss noch größer werden. Also sie muss vom Durchmesser größer werden. Man sagt so mindestens 5 mm, damit sie überhaupt tastbar ist und für die Nadel eben gut punktierbar ist. Wenn sie zu klein ist, dann rutscht die Nadel vielleicht gleich wieder hinten raus. Also 5 mm sollte sie erreichen. Und sie muss in einer sogenannten Reifungszeit von ungefähr 4 Wochen auch eine dickere Wand bekommen. Also die Vene, da ist unser Körper ja super ökonomisch, hat eine ganz, ganz dünne Wand. Im Prinzip sind es die gleichen Wandschichten auch wie in der Arterie, nämlich 3. Mhm. Die Arterie ist aber sehr muskulös, weil sie viel den Blutdruck zum Beispiel reguliert. Die Vene ist ganz, ganz dünn, weil sie im Prinzip ja nur von Klappe zu Klappe so langsam das Blut wieder zum Herz zurücktransportiert. Mhm. Und das, was passiert, wenn man das anschließt, ist, dass die Vene, wir sprechen davon, dass sie sich arterialisiert, also dass sie der Arterie quasi ähnlicher wird. Sie wird dicker, sie baut alle 3 Schichten richtig extrem auf. Und das brauchen wir auch, denn sonst ist es wie beim Luftballon. Da ist ein hoher Druck drin, aber eine dünne Wand. Und wenn man da reinsticht, weiß ja jeder, was passiert. Ja. Es zerplatzt und das passiert der Vene ganz genauso. Und deswegen braucht sie quasi diese 4 Wochen Reifungszeit, damit sie so stabil ist, dass sie dann, wenn sie angefangen wird zu punktieren, und die Nadeln, das muss man ganz ehrlich sagen, sind ja schon ein bisschen dicker als die normalen Blutentnahmenadeln, damit so viel Blut da reinfließen kann, damit sie nicht gleich kaputt geht.
Ja. Und Sie haben ja schon gesagt, das wird genäht, aufeinander genäht und das mit so einer feinen Präzisionsbrille. Wie läuft ansonsten die OP für den Patienten, um den Schand zu kreieren?
Ja, also ist es ja so, dass wenn Sie zu uns in die Sprechstunde kommen, wir ja erstmal sozusagen alles untersuchen, Sie dem Narkosearzt vorstellen und überhaupt alles drumherum auch nochmal an Ihnen angucken. Also sprich, was haben Sie sonst noch für Erkrankungen und so weiter. Das ist schon, da müssen Sie ein bisschen Zeit auch mit einplanen, weil bis das alles so organisiert und angeguckt ist und aufgeklärt ist und so, braucht man fast schon einen ganzen Tag zum Teil.
Ja.
Kann schon sehr aufwendig sein. Und wenn Sie dann kommen zu uns, dann kommen Sie eigentlich am OP-Tag selber. Also wenn Sie ansonsten noch gehfähig sind und in gutem Zustand, kommen Sie am Operationstag selber zu uns und treffen als erstes auf den Narkosearzt. Der Narkosearzt wird Ihnen dann eine Armbetäubung machen. Idealerweise, denn das gehört quasi zu unserer Taktik dazu. Wir möchten diese Verbindung möglichst weit handwärts machen, denn dann entsteht eine lange Venenstrecke, die man über viele, viele Jahre benutzen kann. Mhm. In der Aufnahmeuntersuchung, in der Sprechstunde, waren Sie vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil jetzt die Dialyse wirklich näher kommt.
Dann ziehen sich die Gefäße
zusammen. Genau. Die Armbetäubung, die wir machen, die soll nicht nur Ihre Schmerzen verhindern während der Operation, sondern soll auch die Gefäße maximal weitstellen. Mhm. Und das tut sie, weil sie auch diese Fasern des sogenannten Sympathikus eben ausschaltet. Und dann stellt sich alles schön weit. Und dann, also wenn die Armbetäubung durchgeführt ist, das wird Ultraschall gesteuert in der Achsel, werden die Nerven quasi mit Lokalanästhetikum umspült. Dann kommen Sie in den OP-Saal und dann bin ich dann da mit meinem Ultraschallgerät und untersuche Sie nochmal. Mhm. Und dann gucke ich, wo wir tatsächlich diesen Eingriff machen können, eben möglichst tief zur Hand hin. Und dann markiere ich mir genau, wo ich schneiden will, dass ich auch nicht irgendwie großen Schnitt machen muss, sondern wirklich so klein wie möglich. Mhm. Dann nähe ich diese Verbindung und dann nähe ich die Wunde zu mit einem Faden, der sich von alleine wieder auflöst. Mhm. Da muss also kein Faden gezogen werden. Da kommen noch so sterile Pflasterstreifen drauf. Und dann ein Pflaster.
Und Sie sagten ja vorhin schon, also Sie sind interdisziplinär, das ist ja auch darum, Sie gucken ja auch, welcher Zugang für mich am besten passt, in welchem Moment. Mhm. Was heißt interdisziplinär?
Interdisziplinär heißt ja natürlich, dass mehrere Fachrichtungen damit beteiligt sind. Es schickt Sie ja zum Beispiel einen Nephrologe, einen Hirnarzt. Also das ist ja schon die erste Disziplin, mit der wir zusammenarbeiten, also sowohl im niedergelassenen Bereich, als auch mit den Nephrologen im Haus. Also wir haben eine große nephrologische Abteilung im Haus, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Unsere Patienten liegen auch stationär in der Nephrologie, werden von Internisten betreut, was ich richtig toll finde, weil wir behandeln ja im Prinzip eigentlich internistisch kranke Patienten chirurgisch. Mhm. Und wir haben die nephrologische Ambulanz wirklich Tür an Tür, sodass wir bei jedem Problem dann eben tatsächlich unsere Kollegen direkt fragen können. Wir besprechen uns 2-mal am Tag und sind da in ganz engen Kontakt.
Und Sie haben nicht nur Erwachsene, Sie haben auch Kinder als Patienten, ne?
Ja, tatsächlich arbeiten wir auch ganz eng mit der Kindernephrologie im UKE zusammen. Da machen wir regelmäßig 2-mal im Jahr quasi Visiten vor Ort, dass wir die Patienten da eben an der Dialyse visitieren und angucken, die wir schon kennen und denen wir schon einen Schand gelegt haben. Und aber auch, da werden auch neue Patienten uns vorgestellt.
Die noch ganz klein sind.
Die noch ganz klein sind. Also ich glaube, die jüngste, die wir mal operiert haben, war 4 Jahre alt. Und die begleiten wir dann natürlich viele, viele Jahre. Denn so ein Schand braucht leider durchschnittlich, ich glaube, das war Ihre Frage vorhin, die ich noch gar nicht beantwortet habe, braucht so durchschnittlich alle 1,5 Jahre mal eine Reparatur, weil sich eben der Schand nicht nur zur Reifung zu einer Autobahn sozusagen entwickelt, sondern dann immer wieder auch Engstellen entwickeln kann. Vor allen Dingen da, wo die Venenklappen sind zum Beispiel. Aber auch Erweiterung, zu viel Fluss, zu wenig Fluss. Also da gibt es wahnsinnig viele Spielarten, sodass man immer mal wieder was reparieren muss. Das muss nicht immer eine Operation mit stationärem Aufenthalt sein. Das können auch mal ambulante Eingriffe sein, wo zum Beispiel Engstellen mit einem Ballonkatheter aufgedehnt werden. Also da gibt es wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Ich würde so sagen, ungefähr 2/3 bis 3/4 unserer Operationen, die wir machen, sind dann tatsächlich auch die Reparaturen.
Ja.
Also das kommt schon häufig vor. Mhm. Und wenn wir das Vertrauen unserer Patienten haben gewinnen können, sehen wir die halt über Jahre immer wieder. Und ich finde es immer wieder schön, auch zu erleben, wie Patienten, die erstmal auch, denen die Dialyse so bevorstand, die sehr ängstlich waren, die dann so richtige Profis werden und irgendwann dann irgendwie kommen. Und man kennt sich schon und man kennt natürlich auch so ein bisschen private Geschichten, dass wir die beobachten können. Gerade bei den Kindern ist das natürlich irgendwie toll.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!